Unabhängige im ÖGB Podcast. Ein U-Goethe-Café zum Thema Chancengleichheit im Gesundheitswesen. Utopie oder realisierbare Forderung? Moderation: Oberarzt Dr. Eiko Meister und Magister Gerhard Mariacher. Betriebsräte am LKH Universitätsklinikum Graz. Im Gespräch: Christoph Kreiner, Ingo Hackel, Ingrid Gaschall, Alexandra Hammer und andere. Eine Aufnahme des Livestreams vom 18. April 2023.
Mit der Fraktion UVA-UG. Wir haben drei Mandate. Leider ist die Kollegin Zimmermann, auf die wir stark gehofft haben, gesundheitlich verhindert, sodass mich der Gerhard Mariacher, der Betriebsratskollege ist, heute ein bisschen unterstützen wird. Beim ziemlich spannenden Thema Chancengleichheit im Gesundheitswesen. Mit der Fraktion UVA-UG. Wir haben drei Mandate. Leider ist die Kollegin Zimmermann, auf die wir stark gehofft haben, gesundheitlich verhindert, sodass mich der Gerhard Mariacher, der Betriebsratskollege ist, heute ein bisschen unterstützen wird. Beim ziemlich spannenden Thema Chancengleichheit im Gesundheitswesen, wie ich das im Jänner sozusagen zugebeutelt bekommen habe, habe ich mir gedacht, ah, das ist eine klasse Geschichte, da nehmen wir jetzt alle in der UGÖD vertretenen Teilorganisationen, die sich im Gesundheitswesen beschäftigen, mit hinein und machen eine große Aktion draus. Das war der erste Dämpfer, das ist relativ schnell, hat sich da herausgestellt, dass das dann doch bei uns hängen bleibt. Und dann habe ich weiter zu recherchieren begonnen und habe einen sehr reißerischen Teaser für dieses Ding geschrieben, wo auch dann noch großartig drin steht, dass wir eine Keynote haben werden. Zu dieser Keynote darf ich nur sagen, die gibt's jetzt nicht, weil ich folgende ich sage nur, wen ich eingeladen habe und wer mir abgesagt hat. Das sind drei Pflegedirektorinnen, eine von der Klinik und zwei von konfessionellen Häusern aus Graz gewesen. Es ist die ehemalige Personalchefin der Kragis und jetzt Personalchefin des Klinikums, hat dankend abgesagt. Der Herr Cipionco vom IHS hat abgesagt. Die Frau Hofmacher-Holzacker, Gesundheitsökonomin bekannte, hat dankend abgesagt. Die Katrin Hoffmann von der Medizinischen Universität Wien. Public Health hat dankend abgesagt. Die Sandra Krautwaschl als grüne Gesundheitssprecherin in der Steiermark und Landtagsabgeordnete hat dankend abgesagt. Und zu guter Letzt hat die Frau Sektionschefin Reich auch noch abgesagt. Dann sind mir keine Leute mehr eingefallen. Dann haben wir gedacht, ist in Ordnung, gibt halt keine Keynote. Wir haben uns gedacht, in der Vorbereitung, das ist ein Riesenbereich des Gesundheitswesens. Es arbeiten unglaublich viele Menschen dort, die Wertschöpfung ist auch nicht unerheblich. Wir versuchen das aufzuteilen irgendwie in die Berufsgruppen, die im Gesundheitswesen da so herumkreuchen und fleuchen. Wahrscheinlich haben wir zu wenig Fokus in der Vorbereitung auf diese ganzen mobilen Dienste gelegt. Es kommt aber eine entsprechende Unterstützung von Gerhard Mariacher, der nämlich von seiner Profession her Betriebswirt ist, aus dem Bereich der Verwaltung, die nämlich hier auch nicht unwesentlich im Gesundheitswesen notwendig ist. Ohne der geht halt leider nichts, wenngleich das andere Berufsgruppen vielleicht ein bisschen differenzierter sind. Und deswegen wäre die Überlegung dahingehend gewesen, dass wir versuchen, das berufsgruppenspezifisch ein bisschen aufzureißen, das Thema, und einmal darüber nachzudenken, gibt es Chancengleichheit, gibt es die nicht, ist es in Wirklichkeit Realität oder ist es eine Utopie oder was ist es wirklich? Und ich würde gern jetzt zur Einleitung einmal mit einer Definition starten wollen, die ich interessanterweise aus der Schweiz gefunden habe. Da gibt es nämlich ein Institut für Gesundheitsförderung und das hat immerhin schon im Jahr 2006 ein Heftel herausgebracht. Das heißt gesundheitsbezogene Chancengleichheit. Und dazu muss ich auch gleich sagen, wir reden nicht über Chancengleichheit der Gesundheitsversorgung. Das ist ja etwas, was der Herr Rauch jetzt vor wenigen Tagen aufs Tapet gebracht hat, sondern wir reden über die berufliche Chancengleichheit im Gesundheitswesen. Und die Schweizer schreiben, Chancengleichheit bezeichnet sowohl ein Wettbewerbsprinzip, das ist nämlich spannend, als auch ein Grundrecht. Das ist aber der Grätsche, die ich für sehr spannend erachte, über die man selber noch nachphilosophieren könnte. Und die Schweizer schreiben auch hier weiter, Chancengleichheit postuliert das Recht auf eine faire und gerechte Verteilung von Gütern und Lebenschancen. Schweizer so gut. Niemand darf aufgrund von zugeschriebenen Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Hautfarbe oder aufgrund seines sozialen Status diskriminiert werden. Gut, klingt einmal super. Wenn man das jetzt auf die Gesundheitsberufe herunterbricht, haben wir da schon das eine oder andere Problem, weil manche Rechtsgrundlagen auch im öffentlichen Dienst nicht greifen. Wie beispielsweise das Bundesgleichstellungsgesetz, das ja nur auf den Bund letztendlich zugreift, aber nicht auf die ganzen Länderorganisationen. Also wenn jetzt eine Krankenanstalt im Landeseigentum ist, wie die Steiermärkische Kargis oder die Gelsberg in Tirol oder der Wiener Gesundheitsfonds, dann unterliegen die nicht dieser Rechtsgrundlage. Ausgenommen, es gibt vielleicht Ländergesetze in dieser Fragestellung. Die gibt es zum Teil, die gibt es schon länger, die sind auch im deutschen Bereich im großen Stil alle so um das Jahr 2006 bis 2008 entstanden, werden teilweise jetzt im großen Stil novelliert. Bei uns ist das ein bisschen hinten. Und das Spannende ist, dass wir ja Rechtsgrundlagen haben in Wirklichkeit, man dann aber in verschiedenen Bereichen durchaus sieht, dass es da auch noch andere Probleme gibt. Und da sind wir insbesondere gerade bei den operativen Gesundheitsberufen, das ist jetzt, um das jetzt zu teilen, in Pflege, technische Dienste und Ärzteschaft im Wesentlichen, haben wir dann auch noch das Problem der diversen Berufsrechte. Und diese machen schon teilweise im Hinblick auf Chancengleichheit Probleme zum Teil. Für die vergehen noch nicht hinein. Dann gibt es auch noch, spannend, von der EU-Kommission aus dem Jahr 2008, immerhin, das ist ja nicht gerade erst gestern gewesen, eine formelle Empfehlung zur aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen. Es geht auch nur relativ zögerlich in Wirklichkeit in Österreich voran. Und diese Empfehlung besagt, dass alle Mitgliedstaaten integrierte und aktive Eingliederungspolitiken organisieren und umsetzen sollen. Den Bericht, und das ist entnommen, dem Europäischen Zentrum für Arbeitnehmerfragen, die haben einen Bericht geschrieben im 16er Jahr, da liegt Österreich relativ weit vor, interessanterweise im internationalen Vergleich, weil offensichtlich über das AMS eine sehr aktive Arbeitsmarktpolitik betrieben wird, auch in dieser Fragestellung. Das wirklich Spannende ist, ich habe das Zeitfenster schon genannt, dass diese Untersuchungen zur Chancengleichheit alle so im 2005, 2006, 2008 publiziert worden sind. Es gibt dann so Folgestudien, die hier im Wesentlichen sagen, ja, warum passiert denn eigentlich nichts? Und insbesondere, wenn man in den deutschen Bereich hinaufschaut, also nicht deutschsprachig, sondern nach Deutschland hinauf, sind federführend nicht die staatlichen oder Länderinstitutionen, sondern man glaubt es nicht, die Privatwirtschaft. Und da überwiegend die Pharmaindustrie, federführend Fresenius. Bei denen kann man sich wirklich was abschneiden, was die hier an Chancengleichheit bei der beruflichen Entwicklung vorhaben und auch in ihrem Verständnis als multinationaler Konzern auch zumindest in Papierform darstellen. Dass die skandinavischen Länder in dieser Fragestellung weit vorn sind, ist auch nicht weiter verwunderlich. Das wäre sozusagen die Einleitung jetzt im Wesentlichen. Jetzt würde ich den Gerhard bitten, dass wir das Pferd von hinten aufzäumen und einmal mit den Problemen und Chancen im Verwaltungsbereich vielleicht starten, bevor wir uns dann an die medizinischen und medizinverwandten Berufe heranmachen. Gerhard, bitte.
Ja, ich danke mal den Eiko. Ich hoffe, man hört mich. Ja, passt. Der Verwaltungsbereich umfasst natürlich sehr, sehr viele Tätigkeiten, die natürlich den Ärzten, der Pflege oder auch den medizintechnischen Diensten vor Ort unter die Arme greift, sie unterstützt. Möchte daran erinnern, zum Beispiel an den gesamten Bereich des Einkaufs, die Logistik im Zentralmagazin, wo die Waren entsprechend zusammengestellt, kommissioniert werden, die gesamte Transportlogistik, die sich im Klinikum Graz oberirdisch und unterirdisch abspielt, der gesamte Reinigungsdienst, die gesamte Küchenleistung für die Patienten, die stationären Patienten und die Mitarbeiter. Also das sind sehr, sehr viele, viele Dienste, die da tätig sind, die dafür Sorge tragen, dass der Arzt, die Ärztin, die Krankenschwester, der Krankenpfleger vor Ort wirklich da ihre Sache verrichten können und nicht, sagen wir mal, zum Beispiel ein OP-Team nicht loslegen kann, weil irgendwelche Sterilgüter fehlen, weil ein Transportdienst nicht funktioniert hat oder die Zentralsterilisationseinheit nicht ihre Aufgaben rechtzeitig erfüllt hat. Also wir sind da sehr vernetzt im Gesundheitswesen und das Frappierende ist, dass wir, sage ich mal, nicht besser sind als der übrige Teil der Gesellschaft, was nämlich die Solidarität in der Belegschaft anbelangt. Das wird, sage ich mal, durchaus von den Dienstgebern seit Jahren versucht aufzuteilen, nach dem alten römischen Sprichwort divide et impera, teile und herrsche, indem zum Beispiel, als Beispiel, der gesamte Reinigungsdienst über Jahre hinweg bis auf eine Restgröße ausgelagert worden ist an Fremdreinigungsfirmen, wo man sich am Anfang rund ein Drittel der Kosten gespart hat und jetzt wird es ungefähr bei 20% liegen. Wie macht man das? Indem man Mitarbeiter beschäftigt als von einer Fremdleistungsfirma, wo einfach ein anderer Kollektivvertrag gilt als der hausinterne Kollektivvertrag. Und das führt natürlich zu einer Teilentsolidarisierung der Belegschaft. Wir erleben es aber auch im Verwaltungsdienst, wo sozusagen die Overhead-Spitzen an Leistungen durch Fremdfirmen abgedeckt werden. Also da haben wir einige Problembereiche, die nicht dazu führen, dass man gemeinsam marschiert und auch gemeinsam erntet. Die Probleme, die wir im Verwaltungsbereich haben, sind auch vielfältig, gar nicht so viel anders, sage ich mal, als im stationären Bereich oder im ambulanten Bereich. Wir merken zum Beispiel, weil das haben wir ja den Fokus zumindest zum Teil auch auf unsere geschützten Arbeitskräfte, die Behinderten lenken. Wir merken, dass viele Arbeitsplätze, Beschäftigungsfelder, die früher geschützte Behinderte ausgeübt haben, einfach wegrationalisiert worden sind im Laufe der Jahre. Als Beispiel kann ich da hervorheben, zum Beispiel Posten, die früher Portiere ausgeübt haben. Wir haben früher in der alten Küche Mitarbeiter gehabt, die eingeteilt worden sind, um die Salate vorzubereiten, die Salate zu waschen, zu zerlegen und so weiter. Heute werden Convenience-Produkte sozusagen angeliefert, wo diese ganze Tätigkeitsfelder wegfallen. Wir haben auch angeregt, und das war ein eigener Ideenvorschlag vom Eiko und von mir, dass wir einen sozialen Betrieb im Klinikum Graz initiieren. Und zwar haben wir uns vorgestellt, dass die kleinere Ausspeisung für Mitarbeiter in unserem Kinderzentrum von geschützten Behinderten schwerpunktmäßig versorgt wird, dass man die dort sozusagen bündelt, sie auch unterstützt in ihrer Aufgabe, wo sie eine entsprechende Wertschätzung von den Mitarbeitern kriegen, wo man das auch, sage ich mal, auch intern verkaufen kann, dass hier bevorzugt sozusagen geschützte Mitarbeiter tätig werden. Dieser Ideenvorschlag wurde nicht weiter verfolgt. Weil wir möchten ja, sage ich mal, von unserem Grundfokus nicht Schuldige benennen, sondern wir möchten nach Lösungen streben und Lösungen ins Treffen führen. Und dafür muss man natürlich auch gewisse Ideen bringen. Das Gesundheitswesen in ganz Österreich rühmt sich, ich denke auch an das AKH in Wien, den Wiener Krankenanstaltenverbund, genauso wie wir, dass wir besonders viele Nationalitäten in unserer Belegschaft haben. Und es ist so, wie der Eiko das vorhin gesagt hat, wenn ich davon ausgehe, dass bei uns oder im AKH Wien 25, 30, 35 Nationen im gesamten Konzern tätig sind, so sind es weltweit allein bei Continental, also die Reifen herstellen und die Technik für den Fahrzeugantrieb herstellen, um die 100 Nationalitäten, die dann natürlich weltweit in den entsprechenden Fertigungsstätten tätig sind. Aber auch in diesen Konzernen, internationalen Konzernen, muss es ja auch eine gelebte Praxis geben, wie weltweit auch diese Firmen und Betriebe funktionieren. Also wir sind da vielleicht stärker als ein mittelständischer Betrieb involviert, aber wir sind bei Weitem nicht so führend, wie wir uns das manchmal darstellen. Und sehr viele Dinge, die heute unter Integration von Ausländern, Migranten laufen, sind eigentlich erprobte Modelle, die wir bereits in den 90er Jahren gemacht haben. Wir haben damals rund 300 tschechische, slowakische Krankenschwestern nicht nur angeworben, sondern reingeholt in die Steiermark. Wir haben damals mit Börlitz ein eigenes Deutschprogramm, einen Crashkurs für den Berufseinstieg in Österreich organisiert und abgewickelt. Wir haben uns um die Aufenthaltsgenehmigung gekümmert, um die entsprechende Nostrifizierung ihrer Diplome, damit sie hier als Diplomkrankenschwestern arbeiten können. Dieses Wissen ist dann über die Jahre, weil man es momentan situativ nicht gebraucht hat, brachgelegen. Und jetzt versucht man das Radl de facto wieder zum Teil neu zu erfinden. Etwas, und da möchte ich den Ball jetzt schon wieder dann den Eiko oder die Diskussionsteilnehmer weitergeben. Man merkt auch, dass der politische Einfluss durchaus im Gesundheitswesen ein namhafter ist, der sich auswirkt, nicht nur bei der Bestellung von Führungskräften im top-ärztlichen Bereich, im top-Verwaltungsbereich, aber auch in der Pflege bis zu den Stationsleitungen runter. Das ist markant und signifikant, und wir wissen, dass die Politik da nicht immer zu den besten Ergebnissen führt. Sie wollen einfach die loyalsten Leute haben. Wir haben auch Probleme bei dem Respekt der Wertschätzung älterer Mitarbeiter gegenüber, die Babyboomer, die in Pension gehen. Das beginnt ab einem Alter von 50 Jahren, wo man de facto nicht mehr zu größeren Weiterbildungsprogrammen herangezogen wird. Aber das beginnt auch bei den jungen Mitarbeitern. Ich denke mal, die unter 30-Jährigen, die sich ihr Leben aufbauen möchten und die vor enormen Problemen stehen, weil sie zum Teil gehackelt werden mit befristeten Verträgen und mit denen sie natürlich dann für einen Kredit eines Wohnungskaufs etc. natürlich enorme Schwierigkeiten haben bei den Banken, dass sie das stemmen. Meistens wird es ja dann dankend abgelehnt und man sagt ihnen, man möge halt schauen, einen unbefristeten Dienstvertrag bekommen, und dann schaut man weiter. soweit einmal von mir. Ich gebe gerne an euch weiter, wer sich melden möchte, dann können wir das auch noch näher ausführen. Danke sehr.
Ja, danke Gerhard für deinen schnellen Blick auf den riesigen Verwaltungsbereich. Sind Fragen aufgetaucht in der Zwischenzeit oder Diskussionsbeiträge? Weil sonst wende ich mich den medizinischen Berufen zu. Ich sage es bewusst, medizinische Berufe. Bitte, Alexandra.
Ja, ganz kurz nur. Ich meine, wir machen ja jetzt diese U-Göt-Kaffee-Reihe wirklich schon länger, aber es ist wirklich für mich überraschend und erschreckend. Sage ich jetzt einmal flott hingesagt, 3 bis 4 verschiedene Großbereiche, die wir gehört haben, und es ist überall das Gleiche, es ist unwahrscheinlich. Die ausgegliederten Reinigungsfirmen, die nicht gescheit funktionieren an den Universitäten, das weiß ich zufällig von meiner Frau, und von den befristeten Verträgen wollen wir ja gar nicht reden. Da haben ja die Universitäten einen eigenen Paragraph, damit es möglichst lang geht, der berühmte 109er. Aber ich glaube auch, mich zu erinnern, was die Beate aus den Museen erzählt hat, war Wahnsinn. Und gut, die LehrerInnen sind sowieso ein eigenes Thema. Ich wusste nicht, dass das im Gesundheitsbereich auch dieses Thema so stark ist. Es erschüttert mich. Aber danke für deinen kurzen Überriss. Es ist wirklich sehr, sehr informativ für mich. Danke.
Gut, dann wenden wir uns einmal den medizinischen Berufen zu. Ich würde das jetzt einfach der Einfachheit halber versuchen zu trennen in die große Gruppe der Pflege, wobei ich alle Pflegeberufe mit hineinnehme in die Betrachtung, was nämlich per se schon auch relativ schwierig ist, weil es dort ein sehr hierarchisches System gibt und entsprechende Hackordnungen. Grob die technischen Berufe und dann last but not least die Mediziner streifen wollen. Allen gemeinsam ist ein Phänomen, von dem man eigentlich glauben sollte, dass es überwunden ist. Das ist nämlich das Gender-Problem, dass Frauen noch immer flächendeckend benachteiligt sind. Das können wir über alle Berufsgruppen drüber sagen. Das ist auch im Gesundheitswesen leider nicht anders. Wenn wir jetzt direkt in die Pflegeberufe hineingehen, gibt es da auch durch die noch verankerte, stark hierarchische Abstufung der einzelnen Berufe, beginnend beim Pflegeassistenten, jetzt mit diesem krampfhaften Versuch der Aufwertung des Berufsbildes über die Pflegefachassistenz, die ja de facto ein Rohrkrepierer ist, nehme ich nicht, dass sie so schlecht ist, sondern weil niemand als Pflegeassistent in die Pflegefachassistenz umsteigt, weil die berufsbegleitende 3-jährige Ausbildung faktisch niemand machen kann, weil nämlich das Einkommen auf einmal weg ist. Das ist ein Riesenproblem. Und dann die diplomierte Pflege, die ja momentan die ist, die ja die am häufigsten genannte Berufsgruppe ist, zumindest in den Mainstream-Medien. Das ist nämlich die den Beruf permanent verlassen. Wegen der Arbeitsrealität, der physischen und psychischen Überlastung, auch der Einkommenssituation, die extrem heterogen ist. Und da kommt natürlich auch noch erschwerend dazu, weil wir aus einer Arbeit vom Ioneum Research gefunden, etwas neuer aus dem 16er Jahr. Da steht folgender Satz drin, für das mich wirklich zusammengezogen hat. Pflege ist weiblich, die operative Führung ist weiblich, aber die strategische Führung ist männlich. Und ich habe das einmal abgefragt bei unseren Mitarbeiterinnen in der Notaufnahme und auf der Klinik und das wird bestätigt. Es wird nämlich deswegen bestätigt, wenn es um Stationsleitungen geht oder man Karrierewege versucht einzuschlagen, wird in der Besetzung von Führungspositionen noch immer männliche Kollegen bevorzugt. Mit der Begründung, dass die operativ besser denken können, strategisch besser unterwegs sind und so weiter und so fort. Und eh bei allen anderen Berufen sowieso auch das gleiche Problem. Die wahnsinnige Benachteiligung durch die Tatsache, sich den Luxus einer Familie und Kinder vielleicht auch noch leisten zu wollen als Frau, die nämlich per se schon ein Karriereknick ist. Das ist aber ein Phänomen, das sich ja durch die gesamte Gesellschaft durchzieht und wo Österreich im Endeffekt noch immer auf der Stelle tritt. In der Pflege gibt es noch diese erschwerende Situation dazu, dass diese unterschiedlichen Berufsgruppen, die ja eigentlich wie ein Zahnrad zusammenarbeiten sollten, was sie meistens auch tun, hierarchisch so getrennt sind, dass ein Pflegeassistent nie eine Stationsleitung kriegen wird. Never. Das ist chancenlos. Diese Möglichkeit besteht einfach nicht und diese Möglichkeit wird nicht eingeräumt. Kann eine perfekte Organisationstalent sein und Stationsleitung ist halt für die Organisation im Endeffekt, ob das jetzt Dienstplan schreiben ist oder sonst irgendwas. Es kommt einfach nicht vor, weil traditionell Pflegedienstleitungen aus der diplomierten Pflege kommen. Ich nehme jetzt die akademisierte Pflege bewusst hier nicht hinein, weil die letztendlich im Berufsalltag einer medizinischen Versorgung oder einer Gesundheitsversorgung nicht vorkommen. Weil die sind eigentlich die Pflegewissenschaftler, die ja per se schon wieder als Berufsgruppe de facto Vergangenheit sind, weil die Handvoll, die man dann letztendlich einsetzen konnte, und das waren dann Pflegedirektionen überwiegend, die sind besetzt, diese Posten, und es gibt kein Job mehr für diese Damen. Überwiegend Damen, das ist nämlich auch ein Phänomen. Wenn Männer den Beruf des Diplompflegers ergreifen, dann gibt es hier, und da zitiere ich jetzt aus dieser Arbeit vom Joanneum Research, haben die angeblich die Vorteile, dass sie A, und das hat mich sehr gewundert, länger in der Organisation bleiben als die Frauen, dass sie B, Misserfolge nie bei sich suchen, sondern immer bei den anderen, und dass sie C, immer in operative und strategische Führungspositionen hinein wollen. Wogegen die Frauen ein Helfersyndrom hätten, sich keine Grenzen ziehen können, schneller im Burnout sind, kürzer Verweilzeit und die Misserfolge auf sich beziehen. Ist ein interessantes Statement aus dieser Arbeit, war ein Interview, in dem gleichgestellte Pflegekräfte, völlig wurscht, ob das jetzt Pflegeassistenten sind oder Diplomierte sind, wo es um die Frage des Bettenmachens geht, was ja doch noch immer ein Job ist, der von der Pflege übernommen wird, zeichnen sich Männer dadurch aus, dass sie sagen, okay, es geht im Grunde darum, dass das im Wesentlichen sauber ist, ob jetzt ein Falten drin ist oder nicht, ist wurscht, wogegen die Frauen tendenziell, das sind Originalinterviews von der Pflege, schon daran arbeiten, dass eben keine Falten im Bett drin sind und dass das schön aufgebettet ist und die Präzision eher in weiblicher Hand läge. Das per se führt schon in der Berufsgruppe zu einem Spannungsfeld. Und es zieht sich eigentlich interessanterweise über alle verschiedenen Berufsgruppen in der Pflege hinaus. Was neben dem Gender-Problem, das eh ein evidentes noch dazukommt, ein wesentliches Problem ist, was mir die Kolleginnen erzählt haben, ist das Riesenthema der Teilzeit. Teilzeit ist etwas, was genommen wird, nicht weil es so lustig ist und weil man weniger arbeiten will, sondern weil man eben versucht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist ja ein Thema, das uns ja auch von gewerkschaftlicher Seite seit eh und je beschäftigt, wo es aber die auch Vorschläge zur Lösung gibt in entsprechender Art und Weise, nur die Umsetzung noch immer hart. Also wenn ich daran denke, wie man wie wir vor 1,5 Jahren oder was großartig den Betriebskindergarten im LKH Wagner in der Südsteiermark gefeiert hat. Wir waren schon sehr froh, dass wir ihn bekommen haben und dass er dann etabliert worden ist. Nur blöderweise sind die Öffnungszeiten genau so, dass die Frühdienste und die Spätdienste ihn nicht benutzen können, wenn nämlich die Kindergärtnerinnen vorher heimgehen. Schwierig. Das ist ein Riesenproblem. Karrierechancen insgesamt in der Pflege, habe ich schon kurz angeschnitten, schwierig. Also wie gesagt, eher den Diplomierten vorbehalten und dann auch in letzter Zeit sehr stark gepusht mit diversen wirtschaftlichen Zusatzausbildungen. Also wenn man nicht irgendein MSC oder ein LMN hinten stehen hat, dann kriegt man auch als gut engagierte Frau keine Leitungsposition. Nicht wesentlich anders schaut es bei den technischen Diensten aus. Das sind jetzt die Radiologietechnologinnen und die Medizintechnologinnen. Da kann man auch dann im weiteren Sinn auch diesen ganzen Riesenbereich der neu geschaffenen technischen Berufsgruppen rund um den OP mitnehmen. Bei denen ist das im Wesentlichen ähnlich gelagert. Da kommt aber noch erschwerend dazu, dass man auch bei entsprechender Qualifikation intellektueller Art und Weise, und da sind wir wieder bei der Inklusionsfrage, beispielsweise die Ausbildung zu einer medizintechnischen Assistenz nicht absolvieren kann, wenn man derartig fehlsichtig ist, dann, dass man nicht ins Mikroskop schauen kann. Dann ist nämlich die Ausbildung beendet. Und das ist ein Umstand, auf dem ich aufmerksam gemacht worden bin von der Ruth Zimmermann. Das ist nämlich eine RT, die bei uns an der Strahlentherapie tätig ist. Und die sagt, das ist ein Riesenproblem. Sie haben jetzt 3 Fälle gehabt von hochintelligenten jungen Frauen, die eigentlich perfekt ins Labor hinein wollten, nur übers Mikroskopieren drüber gestolpert sind. Da hat sich herausgestellt, eben für die physische Anforderung der Normalsichtigkeit nicht gegeben ist, haben die Ausbildung abbrechen müssen. Stellt man es hier, ehrlicherweise, aber es ist so. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen, um bei den Ärzten anzustranden, dann haben wir dort die vorgenannten Probleme völlig ident. Insbesondere bei den Kolleginnen ist der erste Karriereknick auch im wissenschaftlichen Bereich. Gerade an der Universitätsklinik ist das ein Riesenproblem, weil die nicht weiterkommen, teilweise dann das Problem haben, wenn sie wieder Vollzeit arbeiten wollen, dass sie keine entsprechende Unterstützung bekommen durch die Möglichkeit von Kindergärten, Kinderbetreuung und solchen Dingen. Ich kenne Fälle von alleinerziehenden Kolleginnen, die teilweise ihre Kinder in den Nachtdienst mitgenommen haben, um sie im Nachtdienstzimmer schlafen zu lassen, weil die Mutter sonst keine Option hatte, die Kinder zu versorgen. Wahnwitzig, ist aber leider so. Und dann geht das ganze Spielchen wieder los, wenn es um das, ich sage jetzt, Gerangel um Führungspositionen geht. Da sind wir auch im ärztlichen Bereich und aber auch in der Pflege, gerade bei Krankenanstalten, die im Eigentum von Ländern sind, genau wieder bei dem Problem drin, dass wir tief wieder in der Parteipolitik drin sind und ohne entsprechende Verbindung zu einer, sagen wir mal, in der Landesregierung sitzenden Partei eine Führungsposition nahezu unmöglich ist. Qualifikation ist der Sekundär, da geht es grundsätzlich darum, dass man im Gesamtwerk nicht wahnsinnig auffällt und hier weiterkommt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn man jetzt alle Berufe im Gesundheitswesen zusammennimmt und auch noch auf die Fragestellung nicht nur Geschlecht, sondern auch auf die Fragestellung besondere Bedürfnisse, beziehungsweise, also Schlagwort Inklusion, und Diversität auch noch drauf schaut, was ja auch zum überwiegenden Teil ein veritabler Chancennachteil ist, haben wir insbesondere bei den medizinischen Gesundheitsberufen das Problem, dass die Berufe eine sehr hohe physische und auch psychische Voraussetzung und Qualifikation und Eignung zur Berufsausübung voraussetzen. Im Ärztegesetz heißt es lapidar, man muss zur Berufsausübung in der Lage sein. Okay, schlank. Ja. Es wird nur schwierig werden, und so einen Fall kenne ich, wenn ein Facharzt für Anästhesiologie am Weg ins Krankenhaus verunfallt, dann querschnittgelähmt ist und seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Der hat dann sozusagen ein Zweitfach gemacht und wurde Neurologe. Neurologe im Rollstuhl geht. Es wird halt nur schwierig für einen plastischen Chirurgen oder für einen Transplantationschirurgen entsprechende Qualifikationen mitzubringen. Es wird aber wohl eher möglich sein, auch und kenne zwei Fälle davon, eine hat mit mir studiert, eine von Geburt an blinde Kollegin, die durfte dann immerhin mit Sondererlaubnis, weil sie ja gewisse haptische Dinge nicht absolvieren konnte, hat ihren Turnus fertig machen dürfen und ist jetzt Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Geht ohne Probleme. Und ähnlich gelagert ist es bei den üblichen Berufsgruppen. Das ist ein Riesennachteil zum Teil. Es gibt auch keine mir bekannten dezidierten Stellenausschreibungen für Kandidaten im Hinblick auf Inklusion, auch im kassenärztlichen Bereich nicht. Also wenn hier eine, nehmen wir jetzt Psychiatrie her, eine Psychiatrie-Kassenstelle ausgeschrieben wird und es bewirbt sich ein Patient mit einer, ein Patient, ein Kollege mit einer veritablen Gehbehinderung, dann heißt das nicht, dass der automatisch die Kassenstelle kriegt. Also der sozusagen rollstuhlfahrende Psychiater muss jetzt nicht zwingend die Kassenstelle bekommen, obwohl er aber den Auftrag hat, seine Ordination behindertengerecht einzurichten. Also das ist ausgesprochen kurios. Was ein Thema vor allem bei den konfessionellen Häusern noch ist, obwohl die mittlerweile auch einen veritablen Personalmangel haben, aber auch hier versucht wird, immer bei den öffentlichen Institutionen und öffentlichen Trägern einmal abzuschöpfen, ist das Thema der Diversität, das ist auszubringen. Das ist bei den öffentlichen Häusern eigentlich kein wirkliches Thema mehr, Gott sei Dank. Bei den konfessionellen Häusern ist das schon noch ein Problem, das einen veritablen Benachteiligung zur Folge hat. Insbesondere, wenn es in die Richtung Transgender-Persönlichkeiten geht. Da tun sich die konfessionellen Träger ziemlich schwer noch, das entsprechend zu akzeptieren, dass das auch wertvolle Menschen sind. Das wäre sozusagen der Überblick. In der mobilen Pflege ist natürlich vordergründig das Thema der physischen und psychischen Eignung. Weil die natürlich zu den Patienten hinfahren, die vor Ort die Dinge erledigen müssen. Da muss eine entsprechende physische und psychische Robustheit schon vorhanden sein. Und das ist auch einer der Gründe, das wird von vielen Personen in den stationären oder Krankenhauspflegeberufen so gesehen, dass diese Arbeit abwechslungsreicher wäre unterm Strich, wenn man dann mit den mobilen Diensten redet, nach 10 Jahren sagen die, das ist also doch eine katastrophal anstrengende Situation, weil du in der Regel alleine bist und die physische Anstrengung noch höher ist als im Spital, weil du niemanden zu Hilfe nehmen kannst, wenn es ums Umbetten geht und solche Dinge. Ja, unterm Strich ist das Thema Chancengleichheit jetzt aus meiner zusammengefassten Betrachtung oder so, wie wir das recherchiert haben, ein weites, karges Land, das es zu beackern gilt. Und wir hätten uns da auch ein paar Lösungsvorschläge überlegt, was man sozusagen mitnehmen könnte, auch im Hinblick auf die nächsten gewerkschaftlichen Großveranstaltungen. Ich vielleicht hier als unabhängige Gewerkschafter groß auf das Thema draufzusetzen, weil gerade im Gesundheitswesen ist das ein karges, tristes Land. Gerhard, du wolltest uns beitragen.
Ja, ergänzend zu dir, lieber Eiko, wir alle wissen, aufgrund der demografischen Entwicklung, Babyboomer gehen in Pension, Jüngere rücken nicht der entsprechenden Anzahl nach, dass das Thema Gleichbehandlung, Chancengleichheit sicher in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Ich habe selber erlebt, in meinem unmittelbaren Berufsumfeld, wo mehrere 30-jährige Kolleginnen waren, die eingeschult waren, die sich im Grunde arbeitsmäßig wohlgefühlt haben, aber dann durch diverse Entscheidungen, die oberhalb gefallen sind, dann ab einem gewissen Punkt dann sich einen anderen beruflichen Lauf, einen anderen Lebensweg gewählt haben und den auch mit Konsequenz gegangen sind, auch erfolgreich gegangen sind, waren alles ganz taffe, junge Damen. Und meine Beobachtung ist auch, dass einige der Probleme, die wir haben beim sogenannten Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, im Spitalsbereich, dass einiges absolut vermeidbar wäre, wenn unsere Führungskräfte oder ein Teil unserer Führungskräfte da besser handeln würden, die Mitarbeiter respektvoller, wertschätzender, unterstützender behandeln würde. Es sind nur mehr sehr wenige Mitarbeiter, die nach ihrer Ausbildung einen Berufsweg einschlagen und davon ausgehen, dass sie in den nächsten 20 Jahren in dem gleichen Betrieb, im gleichen Unternehmen sein werden. Die jungen Leute schauen sich das ein Jahr lang an oder ein Vierteljahr oder 1,5 Jahre. Und wenn sich das nicht halbwegs passabel entwickelt, dann schauen sie sich nach was anderem um. Und die Arbeitsmarktlage ist halt derzeit für junge Leute sehr positiv, dass alle, die etwas können, etwas darstellen, etwas einbringen können, dass die andere Möglichkeit bekommen, nicht nur ihr Geld zu verdienen, sondern auch entsprechende Positionen zu erlangen, vielleicht auch noch Führungspositionen zu erlangen, die ihnen besser gefallen. Da läuft sehr vieles schief. Und diese ganze Unruhe, die wir im Betrieb haben, aufgrund von Stationsschließungen, personellen Umgruppierungen, Eiko hat gesagt, dieses hierarchische System, das wir vielleicht in abgeschwächter Form gegenüber früher weiterhin haben, wo man, wenn man zu einer neuen Station kommt, als Pflegekraft sich wieder hinten anstellen muss und die besseren Urlaubstermine die alteingesessenen Mitarbeiter bekommen und die jüngeren die schlechteren Termine kriegen, das macht etwas. Das macht etwas, weil wir haben auch Identitäten, die nicht nur auf die Betriebsstätte Klinikum Graz betreffen, sondern auf die jeweilige Klinik, ja sogar auf die jeweilige Station und der Patienten mit den Bedürfnissen, die es dort gibt. Wenn man das einfach relativ sträflich missachtet und sagt, die Mitarbeiter müssen bis unendlich woanders arbeiten und es gibt keinen Termin einer Rückkehrmöglichkeit. Nicht einmal die Primarärzte wissen, ob ihre Abteilung, ob ihre Station wieder neu errichtet werden wird. dann sorgt das für ein dermaßen an Unruhe, dass man sich eigentlich nicht wundern darf als Außenstehender, dass hier wirklich eine Erosion am Personalkörper, an den Mitarbeitern erfolgt. Und dem gehört es aus meiner Sicht maßgeblich entgegenzuwirken. Also ich könnte der UGÖD hier nur wirklich zusprechen und sie bitten, sich dieses Themas wirklich anzunehmen, weil es ein ganz entscheidendes ist. Es geht nicht nur ums Geld. Die Leute wollen eine verantwortliche Tätigkeit haben. Sie sind tough, sie können was. Die Ausbildung ist in weiten Bereichen auch recht gut, dass man eigentlich diese jungen Leute eigentlich nur abzuholen hat und ihnen eine entsprechende Tätigkeit, ein Umfeld auch bietet, wo sie sich wohlfühlen. Und da sollten wir die Kolleginnen unterstützen dabei.
Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen, Gerhard. Der Christoph Greiner meldet sich.
Ja, hallo, danke schön. Ich hoffe, man hört mich.
Ja,
gut. Ja, danke erstmal für diesen spannenden Einblick ins Gesundheitswesen und die ganzen Problemfelder. Ich komme von der Universität, bin dort auch im Betriebsrat und was mir immer mehr klar wird, und das ist eh schon angesprochen worden, ist so Zeitpolitik. Wir haben es jetzt kurz mit Teilzeitarbeit angesprochen, aber was mich jetzt aber konkret interessieren würde, an beide eigentlich, jetzt einerseits medizinischer Bereich, aber auch Verwaltungsbereich, wie im Gesundheitswesen Zeitpolitik gelebt wird. Und ich meine damit jetzt nicht nur diese 35-Stunden-Woche, die vielleicht gefordert wird, oder Teilzeit, sondern tatsächlich, was ich aus der Uni auch kenne, der Paragraph 110 sagt zum Beispiel, dass das wissenschaftliche Personal vom Arbeitszeitgesetz ausgenommen ist. Das kommt nämlich aus dem Denken heraus, dass diese öffentlichen Dienste, diese Berufe, die Denkberufe, auch bei Richterinnen ist es so, dass die nicht in Stunden denken, nicht in Zeit, sondern die müssen halt ihr Ding abarbeiten. Führt aber an der Universität zu einer massiven Selbstausbeutung. Also diese 48 Stunden, die eigentlich europarechtlich arbeitsschutzmäßig die nicht überschreiten darf auf einen längeren Zeitraum, werden ständig überschritten im Angestelltenbereich. Wenn ich heute einen Professor, Professorin habe, die sind privatrechtlich Angestellte vom Gesetz her, sind vom Arbeitszeitgesetz prinzipiell ausgenommen und führt zu einer extremen Überlastung. Inwiefern gibt es ähnliche Probleme jetzt im Gesundheitsbereich von dieser Zeit und Kultur? Also Überstunden, die nicht abgedeckt werden, die eigentlich nicht abgegolten werden, Zeitaufzeichnungen, die es nicht gibt. Wo sind da Forderungen oder Problemfelder? Da würde mich ein bisschen mehr interessieren, die Einblicke sozusagen aus dem Arbeitsalltag. Ich meine, es gibt ja auch bei Ärzten, weiß man, dass die irrsinnige Geschichten machen. Das muss ja auch nicht so sein.
Ja, vielleicht darf ich da gleich direkt hineingrätschen. Das ist eine interessante Frage. Dankeschön. Mein Wissensstand ist zumindest quasi das vom wissenschaftlichen Betriebsrat unserer medizinischen Universität, dass es schon eine Höchstgrenze auch für wissenschaftliche Mitarbeiter von 60 Stunden gibt. Das macht dann ein ziemliches Spannungsfeld bei den Klinikern, die aus dem Arbeitszeitgesetz heraus, also bei der 48-Stunden-Woche sind, und dann schenken sie der Universität noch 12 Stunden zusätzlich, die aber nicht als solches abgebildet werden. Zur Frage, nur freilich gibt es das Problem, je mehr Teilzeit, desto schwieriger. Die einzige Prämisse, die es in Wirklichkeit in stationären Organisationseinheiten gibt, ist, dass rund um die Uhr, unter der Annahme, dass das jetzt eine Universität, also Abteilung für innere Medizin oder eine Chirurgie beispielsweise ist, oder der Gynäkologie, dass rund um die Uhr ausreichend Personal vorhanden ist. Ja, das wird dann halt so zusammengestopselt irgendwie mit den Teilzeitmenschen, dass die dann halt sehr variable Dienstpläne haben, mit teilweise 12-Stunden Schichten, sehr beliebt teilweise, weil man ja dann in der Teilzeit schneller mit der Wochenarbeitszeit fertig wird. Dann dürfen sie aber noch sicherheitshalber, ja, eben die 60 Stunden können nicht kontrolliert werden. Ja. Dass dann die Teilzeitbediensteten eine wesentlich höhere Einspringrate haben als die Vollzeitbeschäftigten, weil die ja sowieso sagen, es geht sich nicht aus. Also in Wirklichkeit eine Zeitbewirtschaftung im engeren Sinn gibt es im Krankenhaus nur in der Form, dass man A versucht, mit einem Minimum an Personal ein Maximum an an Arbeitsleistung zu generieren. Also wir sind da in einer Industrialisierung momentan, insbesondere bei den medizinischen Berufen drin, die katastrophal ist. Und das wird immer schlimmer und das schreckt auch letztendlich die Jungen teilweise wirklich ab. Und das ist auch das Problem, so wie es der Gerhard gesagt hat, die schauen sich das 2 Jahre an, längstens, und dann sagen sie, danke, das passt mir nicht, ich gehe. In der Verwaltung ist das wahrscheinlich ein bisschen geregelter. Gerhard, bitte.
Ja, gerne auf die Frage von Christoph Kreiner. Ich habe kurz nachgedacht. Also im Verwaltungsbereich haben wir natürlich eine Arbeitszeiterfassung, also mit sogenannter Stecho, elektronischer Zeiterfassung. Das ist nicht das Problem. Die Probleme liegen in einer anderen Form. Im Verwaltungsbereich haben wir eine zunehmende Leistungsverdichtung. Alles muss umfangreicher, schneller, besser aufbereitet dargelegt werden. Manchmal ist sogar ein Wettkampf der Führungskräfte, den Jahresbericht am liebsten schon vor dem 31. Dezember abzugeben, wo es gar nicht möglich ist. Das ist die eine Sache. Bei den Arbeitern oder Angestellten, die bei uns, sagen wir mal, im Bereich Transport, Logistik, Küche und so weiter beschäftigt sind, ist es eher die Problematik des Einspringens für diverse Dienste. Wenn Mitarbeiter krank werden, ich sage einmal Grippewellen oder Ähnliches, was wir erlebt haben, dass dann vermehrt sozusagen Mitarbeiter einberufen werden, hier Ersatzdienste zu leisten, was dann auch zu familiären Problemen führen kann. Und was ich jetzt natürlich auch herausgehört habe, auch ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, noch bedeutender wird. Man denke nur an die zunehmend eingeschränkteren Zeiten bei Bankinstituten, wo man als Mitarbeiter hingehen kann, wenn dann am Nachmittag überhaupt kein Personal mehr in den Bankinstituten verfügbar ist, dass die Mitarbeiter schon sehr stark danach rufen, eine Flexibilisierung der Blockzeiten, die wir derzeit von 8 bis 13 Uhr haben, zu erreichen, um hier auch gegebenenfalls für 1-2 Stunden mal am Vormittag, wenn es die Arbeit erlaubt, solche Wege zu beschreiten und die Zeit halt dann an den Randzeiten sozusagen zu nehmen und die Arbeit zu bewältigen. Also da kommt auch eine Gesamtveränderung auf uns zu.
Ja, danke, Gerhard. Weil ich da die Mitteilung gelesen habe von der Alexandra, ja, All-In-Verträge, na freilich haben wir die bei uns auch. Ja, das ist ein neuer Sport jetzt, auch bei den Medizinern, auch schon in der Ausbildung All-In-Verträge zu geben. Man tut dann so mit Betriebsvereinbarungen versuchen, das über die 60 Stunden nicht hinauszugehen, aber im Grunde sind die Universitätsassistenten bei uns 60 Stunden Sklaven in Wirklichkeit. Wobei sie dann aber eben überwiegend 50 Stunden stationäre Versorgung, also Patientenversorgung machen und dann 10 Stunden Wissenschaft. Und das geht sich hinter uns nicht aus. Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, dass das nämlich Chancengleichheit per se ja grundsätzlich ein Thema ist, aber gerade im Gesundheitswesen, und der Gerhard hat es angeschnitten, ich habe in einer Diskussion mit dem österreichischen Krankenpflegeverband vor 1,5 Jahren gesagt, man steht vor einer Hangrutschung, man sieht die Abrisskante. Mittlerweile sage ich öffentlich, der Hang fährt und wir fahren mit. Ja, es kapiert nur keiner offensichtlich. Und wenn man, wer auch immer man jetzt ist, ja, ich nehme jetzt einmal die öffentlichen Träger, die Gesundheitsverwaltung, die Gesundheitspolitik in Bund und Ländern, da als Mann hinein. Interessiert ist, das österreichische Gesundheitswesen ansatzweise auf einem Status zu halten, der der Gegenwart entspricht, dann muss man massiv gegensteuern. Massiv. Das fängt an, und da sind wir schon bei diesen Themen, dass Chancengleichheit im Gesundheitswesen kein Floskel mehr sein darf, sondern Realität werden muss. Mit all den flankierenden Rahmenbedingungen, die notwendig sind. Das ist die adäquate Kinderbetreuung. Das sind die Chancengleichheit für die Kolleginnen. Das ist der Ausgleich des Einkommensverlustes in der Teilzeitphase. Das sind entsprechende Förderungsmaßnahmen für die Wissenschaftlerinnen mit Kindern oder Familien oder Beziehungen. Da muss was getan werden und genau die gleichen Programme müssen in allen anderen Gesundheitsberufen auch schlagend werden, weil sonst werden wir das nicht erfahren. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft, der Pflegebedarf wird höher und man muss schon sagen, wir sind auf einem Weg, wo wir in ein echtes Sozialproblem hineinkommen. Über den Umweg der fehlenden Humanressource, ich nenne dieses grausliche Wort, im Gesundheitswesen. Weil das Gesundheitswesen sich momentan so darstellt, dass das maximal unattraktiv ist. Es ist viel Arbeit für wenig Geld und am liebsten wäre den Betreibern und den Eigentümern, dass die Leute 024 arbeiten, jederzeit verfügbar sind und nicht auf Urlaub gehen. Das kann es nicht sein. Aus meiner Sicht. Und ich denke, und das wäre sozusagen auch im Hinblick auf den ÖGB-Kongress, dass vielleicht man sich überlegt, aus der Ecke der UG das Thema Chancengleichheit als separates Thema vielleicht auf den, ich weiß nicht, wie weit das Programm fertig ist für den ÖGB-Kongress schon, dort einmal anzuziehen und zu sagen, wir brauchen das, insbesondere in den Sozialberufen, um hier als prosperierender Sozialstaat in 20 Jahren noch bestehen zu können, weil sonst fährt das ganze Ding an die Wand. Meine Überlegung ist dahinter, dass das nämlich ein positiv besetztes Thema ist, wo man nicht sagt, wir wollen mit weniger Miete zahlen und so weiter, sondern proaktiv hinausgeht, die Chancen für die Personen in diesem Bereich mit dem Gesundheits- und Sozialwesen einmal zu beginnen und das dann sozusagen weiter auszuholen. Nur mal so als Gedankengang. Der Ingo schaut so ernst.
Ich schaue nur deswegen so ernst, um gleich mal eine Replik zu geben. Also die Ideen werden sehr viel gewälzt, da bin ich ganz bei dir. Nicht? Wenn ich sehe jetzt aus meinem Bereich, Bundesheer, öffentliche Verwaltung, in dem Sinne auch öffentlich Bedienstete, wir haben in den letzten Jahren einen Begriff geprägt, Scheren, Poolen, Outsourcen, ist die Mangelwirtschaft, nicht wie wir sie pflegen, in allen Bereichen, nicht? Oft wird das gesagt, man geht an die Firma extern raus, in dem Sinne Reinigungskräfte zum Beispiel, Küche oder auch Werkstätten bei uns, nicht? Aber bedenkt gar nicht dabei, dass das Einschulen von Personal in höheren Funktionen extrem viel Zeit kostet, Ressourcen bindet, die man eh nicht hat, nicht? Und unterm Strich, leider Gottes, seit Jahren, Jahrzehnten total verschlafen worden ist, dass es hier diese Boomer-Generation abtritt. Ne? Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren zu sagen, pass auf, wir steuern hier langsam darauf hinzu, dass die Menschen uns ausgehen werden. Nicht? Aber das Problem ist jetzt zum Beispiel nur für den Bundesdienst gesprochen, wo ich drinnen bin. Das war der Dienst, wo immer gespart worden ist. Der öffentlich Bedienstete ist eigentlich derjenige, der eigentlich alles gleich wegbekommt. Ne? Pensionsreform, tschak, nicht? Aufnahmestopp, tschak. Man spart ein in der öffentlichen Verwaltung, nicht? Das machen unsere lieben Politikerinnen und Politiker und sie kapieren nicht. Ich hoffe, sie kapieren es nicht, aber wenn sie es dann bewusst macht, ist es noch schlimmer. Fahren sie genau dorthin, wie du es vorhin gesagt hast, nämlich den ganzen Karren an die Wand. Denn die öffentliche Verwaltung wird aussterben. Die öffentliche Verwaltung ist im ersten Ansatz nicht ganz so wichtig, nicht? Aber wenn man es allein das Sozialsystem sieht, nicht? Das Gesundheitswesen, nicht? Die Überalterung, die dort eintreten wird, nämlich der Gesellschaft, die dann gepflegt, gehegt werden müsste. Also das ist der totale Super-GAU, nicht? Und das Problem ist, dass wir in dem Zusammenhang keine Politikerinnen und Politiker mehr haben, die eine Zukunftsschau haben, sondern sie erklären uns 4 Jahre vor der Wahl, dass bald Wahl ist. Und ein Jahr nach der Wahl erklären sie uns, warum die Dinge falsch gelaufen sind. Dann gehen sie wieder 4 Jahre in Wahlkampfmodus, nicht? Und ich für mich sehe hier jetzt da, Anführungszeichen ist in Politik, niemanden, der wirklich etwas ändern will, nicht? Und da springe ich auf den Zug auf, den du angesprochen hast, Eiko, dass wir als UGÖD dieses Thema beibehalten sollten. Ne? Wir haben es ja vor einem Jahr gesagt, wir trommeln nun das Jahr Chancengleichheit. Ne? Aber das ist etwas, das wir ja eh schon seit langem auf unsere Fahnen geschrieben haben, nicht? Wenn auch vielleicht im ersten Ansatz, wo wir sagen, wir wollen Frauen sichtbarer machen in der Öffentlichkeit. Wir wollen, dass Frauen den ihnen zustehenden Platz bekommen, der dann vielleicht in der Zukunft dann auch noch auf divers aufgefächert wird. Also das tun wir nicht. Nur wir sind momentan zwar nicht mehr so ganz die einsamen Rufe in der Wüste, aber ich habe das Gefühl und vor allem auch die Angst, dass die Gesellschaft genau das dann erst wahrnehmen wird und sehen wird, wann wir nicht nur bei der Hangrutschung sind, sondern unten im Tal liegen und alles auf uns einbröselt und wir versuchen, dass uns jemand rausholt. Aber ich glaube, wenn man jetzt da anfängt, irgendwie irgendwo ein bisschen genau bei allen Stellen zu sagen, passt auf, wir müssen was tun und auch dann die jungen Menschen fordert und fördert, können es langsam beginnen. Aber ich glaube, wir brauchen es 10 Jahre, um die Talsohle zu erreichen und die nächsten 20 Jahre, um wieder aufzusteigen.
Ja, ich gebe dir recht, Ingo. Ich habe mir in der Vorbereitung eben schon mehrfach auf das auf 2005, 2006, 2008, Christoph, ich sehe deine gehobene Hand, kommt gleich, repliziert, dort sind all diese Studien entstanden, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Interessanterweise weiß ich nicht, was da passiert ist, das habe ich jetzt weiter herausgefunden. Warum gleichzeitig im Dachbereich Chancengleichheit auf einmal so hochfährt? Das Problem ist nur, es hat sich im Dach seitdem nichts getan. Ja, die Deutschen schreiben so irgendwelche Gesetze um, die Industrie lebt es vor, angeblich. Warum geschieht nichts? Es kann ja nicht nur eine rein pekuniäre Frage sein im Endeffekt, dass das so klasse ist, dass ich so viel Teilzeitbeschäftigte habe. Christoph, bitte.
Eine Frage, was sich bei mir jetzt auch noch ergeben hat, weil ihr am Anfang wirklich sehr geschildert habt und dass viele der Probleme ja struktureller Natur sind, die Rahmenbedingungen betreffen. Und der Ingo hat jetzt auch die Finanzierung angebracht. Also als Beispiel bei uns in Salzburg war, dass man in den Medien auf die Frage oder auf die Frage, was jetzt der Landesgesundheitsrat gegen die mangelnden Pfleger und Pflegerinnen macht, er hat noch zusätzlich Stellen geschaffen. Also scheint bei uns nicht das Problem unbedingt der Finanzierung zu sein. Für ihn war das Problem damit gelöst, aber dass sozusagen der Nachwuchs auch fehlt. Wie würdet ihr das einschätzen? Ist die Finanzierung tatsächlich so, dass das erste Problem oder sind es denn tatsächlich mehr diese ganzen Rahmenbedingungen, die sozusagen eigentlich die Leute mal das Ausquetschen von Leuten, das ja eigentlich ein Thema der Rahmenbedingungen, der Arbeitsbedingungen ist und nicht so sehr der Finanzierung. Also die Unis haben das Problem, dass sie totgespart sind, sie sind ausgegliedert, dafür haben wir keine Postenschacherei mehr oder kaum noch, aber dafür wird man halt mit dem Geld an der kurzen Leine gehalten und darf sich um Drittmittel bewerben und dann wieder schön der Politik dienen. Inwiefern ist das in eurem Bereich jetzt die Finanzierung sozusagen das erste Problem oder eher so diese Unternehmensführung, diese organisatorischen Fragen, ob da noch ein Spielraum drin wäre, was ja auch in Richtung der Chancengleichheit geht. Da geht es ja tatsächlich um die Arbeitsbedingungen, wo viel wahrscheinlich mit wenig Geld oder teilweise kostenneutral eigentlich verbessert werden kann. Und nicht immer auf diese Schiene, wir brauchen mehr Geld, sondern wir können mehr Geld fordern, aber wir sollten natürlich auch schauen, dass sozusagen mehr Geld bringt nichts, wenn es dann wieder in einer schlechten Unternehmensführung oder einem Ausquetschen von Leuten endet und die Leute eigentlich sozusagen als Ressourcen eingesetzt werden, wie es ja im Begriff des Human Resources so schön drinnen steckt.
Also ich glaube, Geld ist immer ein Thema, wenn ich das einmal beantworten darf in dieser Richtung. Aber, und das große Aber, dick und fett unterstrichen, es geht schon auch um die Rahmenbedingungen. Und es ist halt maximal demotivierend, wenn ich da jetzt an die Pandemie in der Steiermark denke, wo unsere Frau Gesundheitslandesrätin im Jahr 2 der Pandemie erklärt hat, wo ausschließlich die Teilzeitbediensteten aufgestockt haben, eingesprungen sind und ich weiß nicht was alles, dass sie eigentlich nur die Vollzeitkräfte als relevante Kräfte sieht, zum einen, und dass die Teilzeitmenschen eigentlich schwierig sind, weil sie so schlecht zu managen sind und es sind so viele und was weiß ich was alles. Und nur der Vollzeitbedienstete ist aus ihrer Sicht der wahre gute Bedienstete im Gesundheitswesen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in der Geisteswelt insbesondere der öffentlichen Träger, wieder in eine, bei manchen Führungspersönlichkeiten, in eine Geisteshaltung zurückschwingen, die irgendwo am Beginn der industriellen Revolution ist, wo du 18 Stunden gearbeitet hast, mit im Idealfall und vielleicht auch noch am Arbeitsplatz geschlafen hast. Das tun die Jungen nicht mehr. Es tun auch mittlerweile meine Altersklasse nicht mehr, weil die sagt, ja, Boot leert, wie komme ich dazu? Ja, und dann sind wir aber leider genau in diesem, in dem Problem drinnen, dass über dieses berühmte Quiet Quitting unglaublich viel Potenzial verloren geht. Wenn ich daran denke, wie es in der ärztlichen Ausbildung oder auch in der Pflegeausbildung weitergehen soll, wenn die Erfahrenen sozusagen älteren Semester, zu denen ich mich mittlerweile zähle, sagen, ja, es interessiert mich nicht mehr, ich sitze mir Zeit ab und dann gehe ich in Pension und darf wieder schauen. Die Schwierigkeit ist nur, dass dann hinten nach es extrem schwierig ist, diesen Expertiseverlust wieder abzubuffern im Endeffekt. Und das rede ich seit 10 Jahren hoch und nieder in verschiedensten Funktionen. Ich sage, wir müssen Expertise erhalten und machen wir doch bitte Modelle, wo es interessant wird für Ärzte, für diplomierte Pflegekräfte, aber auch für alle anderen, über das Pensionsalter in einem Modus weiterarbeiten zu können. Bei uns, bei den Ärzten, ist das eine super Geschichte. Man nimmt Ausbildungsoberärzte und so weiter und die kümmern sich dann halt um Ausbildung, wenn sie wollen. Ja, nicht zwanghaft. Machen wir sowas. Es geschieht nichts. Es passiert nichts. Und da gehört schon auch dazu, und der Gerhard hat auch die Hand da, glaube ich, schon in diese Richtung gehoben, wenn man sich überlegt, wie viele Personen in Wirklichkeit von einer Diplom-Krankenschwester auf einer Station sozusagen als Leitungspersönlichkeit geführt werden, dann sind wir bei einem Betrieb einer mittleren Größe, weil das sind im Schnitt 36 bis bei uns in der Notaufnahme 64 Personen. Ja, in der Privatwirtschaft ist das ein mittelgroßer Betrieb. Und eine durchschnittliche Abteilung, landschaftliche Abteilung, sei es jetzt eine Chirurgie oder innere Medizin, hat im Schnitt 260 Mitarbeiter. Und das ist etwas, was Führungskräfte sowohl in der Pflege als auch in der, im ärztlichen Bereich A nicht lernen und B nicht bedenken, weil sie nämlich auch keine Schulung kriegen. Und da ist nämlich genau dort einzuhaken, bei der Ecke, was der Gerhard gesagt hat, wir brauchen Führungskräfte-Schulungen in Wirklichkeit. Und wir versuchen das jetzt mittlerweile auch zumindest einmal in der KAGES über den Zentralbetriebsrat dort zu aktivieren. Es geht sehr langsam, aber sie bewegt sich doch. Gerhard, ist deine Hand noch oben oder hat sich das schon erledigt?
Ja, ist noch oben. Als Betriebswirt ist man natürlich immer in Verruf, zu viel an Geld zu denken. Aber als Betriebswirt ist man ja auch ein Sozialwissenschaftler, also hat man diese Kompetenz, glaube ich, auch. Was ich bringen möchte, ist, natürlich ist das Land Steiermark, sage ich mal, gegenüber den westlichen Bundesländern in Österreich natürlich eher unter den Finanzschwächeren zu sehen. Was sich jetzt herausbildet, ist natürlich ein Hinaufschaukeln sozusagen von Gehaltsschematas zwischen den Bundesländern, die dazu führen wird, dass die Verschuldung in den Ländern steigt und dass es möglicherweise ein böses Erwachen gibt. Ich kann daran erinnern, dass wir ja schon Phasen auch in der Steiermark gehabt haben, wo ja eine sozusagen Privatisierung der KAGES als 100% Tochter des Landes Steiermarks ja durchaus ein Thema war. Genannt wurden damals seinerzeit die Warme, die uns übernehmen könnte, oder andere Kliniken, vielleicht auch aus Deutschland. Das ist ja nicht vom Tisch. Man darf ja nicht glauben, wenn man jetzt große Gebäude errichtet, neu errichtet, dass damit für die nächsten 20 Jahre Ruhe wäre. Das ist ein absoluter Trugschluss. Das, was mich stört, ist bei den Führungskräften und bei den Strukturen, unter denen die Führungskräfte arbeiten, das entsprechende Prämienmodell, wie ihre Leistungen als Führungskräfte honoriert werden. Und wenn es darum geht, Kosten einzusparen und damit sozusagen die entsprechenden Boni-Zahlungen am Jahresende gesichert sind, dann geht es auf Kosten der arbeitenden Angestellten, Arbeiter, soweit wir es haben, die Leistung erbringen müssen, die Mehrleistung erbringen müssen, weil einfach zu wenig Personal da ist, um wirklich einen normalen, geordneten Betrieb zu leisten. Wenn ein Manager am Anfang des Jahres schon weiß, das wird unter den derzeitigen Bedingungen eigentlich keine große Aufgabe zu sein, am Jahresende entsprechend positiv zu bilanzieren, weil mehrere hundert Betten nicht belegt werden können, ich dadurch das entsprechende Personal einspare. Und nachdem wir eh nur Verrechnungskosten haben innerhalb des öffentlichen Gesundheitswesens, ist das eigentlich keine großartige Aufgabe, hier positiv abzuschneiden. Aber es erfüllt weder die Serviceleistungen für unsere Landsleute in der Steiermark oder in anderen Bundesländern, wenn sie zu uns kommen. Und es geht eigentlich auf Kosten, auf den Rücken unserer Mitarbeiter, die diese Mehrleistung über Stunden zusätzlichen Belastung machen können. Weil es kann zum Beispiel ja nicht sein, dass man einen Patienten behandelt mit aller Kraft, die die Ärzte und Pfleger haben, und dann wird ein Patient ohne Schmerzmittel heimgeschickt, weil man auf das einfach letztlich vergisst, weil der nächste Patient schon wartet, den man dringend zum Behandeln hat. Also das sind Zustände, die einfach nicht der Lage gerecht werden. Das heißt, man muss nicht nur Führungskräfte schulen, man muss auch die Kultur und das Entlohnungssystem für die Führungskräfte wirklich überdenken und da zu verändern trachten. Ansonsten gehen wir von falschen Grundlagen aus, die einer Berechnung da zugrunde liegen.
Wir haben ich habe daran denken müssen, wir haben ja früher immer diese Witze gemacht, nicht? Management by Chaos und so weiter. Ich habe gerade an Management by Jeans gedacht, nicht? Also an entscheidenden Stellen sitzen die Nieten. Wir haben das Problem in Österreich, dass Parteien ihre Altlasten entsorgen. Nicht? Wo entsorgen sie diese Altlasten? Vor allem in Anführungszeichen staatlichen Bereichen, halbstaatlichen Bereichen. Und ansonsten spielen wir das Spiel, gliedern wir mal halb kurz aus, nicht? Machen wir es ganz auf privat, und wenn es zu teuer wird oder Unkosten hat, gehen wir es wieder zurück an den Staat. Nicht? Also da haben wir genau diese Schere, die uns immer alles kaputt machen wird. Ne? Denn wir haben hier keine einheitliche Vorgangsweise. Jeder macht, was er will, oder jede macht, was sie will, wenn sie am Hebel der Macht sitzt. Ne? Aber keine Person denkt eigentlich an den Staat im Allgemeinen, beziehungsweise an ein Vorankommen unserer Gesellschaft, beziehungsweise welche Aufgaben wahrgenommen werden müssen. Ne? Und da ist diese Schere, wenn ich dann an England denke, nicht die Eisenbahner. Ne? Die wurden ja mit großen Pomp vom Staat abgegeben. Die Privaten haben da mal viel Geld rausgeholt. Und nachdem jetzt die ganzen Schienen nicht mehr funktionieren, schenken wir es den Staat zurück, weil jetzt hat man kein Geld mehr und das Geld will man nicht investieren. Oder ich denke jetzt an die Covid-Krise, in der Hochschwange dann ein OMV-Vertreter sich hingestellt hat und gesagt, naja, okay, jetzt geben wir mal die OMV an den Staat zurück. Die Milliarden an Schulden oder Kosten sollte jetzt einmal der Staat tragen. Und wann dann wieder Gewinn gemacht werden kann, holen wir es uns zurück. Und das ist genau dieses Dilemma, das wir haben. Ne? Bei den Beamten wird gespart, weil sie sind zu teuer, und vergisst aber darauf, dass da irgendwie Funktionen erfüllt worden sind. An den oberen Führungsstellen haben wir genau diejenigen, die gar nicht wissen, was unten passiert. Man setzt Menschen in Positionen ein, für die sie nicht geeignet sind, aber man zerschlägt vorher mal alles, was das heißt. Man muss wieder mal diesen Ministeriumssprech machen. Sektionen und Gruppen werden zerschlagen, damit die Parteigängerin, der Parteigänger dann ungefragt eingesetzt werden kann, weil da braucht er nichts auszuschreiben, weil es ja gerade was Neues, und da kann man ja. Und unten, was eingelaufen ist, geht kaputt. Und das funktioniert nicht. Alle Abstimmungen, alle Prozesse, die funktioniert haben, sind kaputt. Ne? Und wenn ich daran denke, dass im Gesundheitsministerium bei der lieben FPÖ-Vertreterin damals, bei der Frau Ministerin Neid-Hartinger-Klein, quasi erstens mal das Krisenmanagement aufgelöst worden ist, weil das brauchen wir so und so nicht, was uns bei Covid extrem viel angekostet hat, und Anführungszeichen, und die auch hergegangen ist, den Medizinbereich da mit Juristen zu besetzen, weil halt die FPÖler leider alle die meisten immer Juristen sind und nicht Ärzte sind, hat man dann dort auch wieder mal zwar vielleicht tolle Juristen gehabt, aber die nicht bei den medizinischen Bereichen keine Ahnung hatten. Ne? Und damit haben wir jetzt da überall dort Menschen, die nicht wissen, was sie tun, das mit ganzer Kraft, und der Staat an und für sich geht baden. Ne? Und das, denke ich, braucht man eigentlich einen gesamtsystemischen Ansatz oder vielleicht auch eine kleine Uferin in der Wüste, nämlich die UGÖD, die immer über dieses Thema trommelt und sagt wieder zurück an den Staat, mein lieber Staat, deine Aufmerksamkeit wahrzunehmen. Ne? Aber solange die Politik dieses Ruder in der Hand hat und eigentlich nur unter neoliberalen Ansätzen, wann du die Leistung bringst, bist du ein guter Staatsbürger, eine gute Staatsbürgerin. Und wann du keine gute Leistung bringst, bist du nur mein Kostenverursacher, Kostenverursacherin. Wir wollen dich loswerden. Ne? Auch dieses Menschenbild, wo man abkanzelt, wenn ein Beitrag gebracht wird, wenn wir dich also abschöpfen können, bist du gut, ansonsten brauchen wir dich nicht. Also da ist extrem viel zu tun. Ich glaube, für uns alle extrem viel an Möglichkeiten, uns einzubringen, aber vor allem extrem viel, um aufzustehen und zu sagen, nein, so nicht. Wir müssen den Kurs ein wenig ändern und den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht den Gewinn oder andere Dinge. Nicht? Gewinn darf ruhig abfallen, nicht? Aber wenn Gewinn abfällt, wenn Menschen darunter leiden, sind wir eigentlich auf dem Holzweg, auf dem falschen Weg. Das hat man auch gesehen, ich denke noch mit Liebe daran zurück, und Anführungszeichen, als die Ärzte und Ärztinnen 72-Stunden-Schichten schieben durften, ging damals darum, dass sie zumindest mal ihr karges Monatsgehalt also aufpäppeln konnten damit. Nicht? Nur für die Patientin in der 72. Stunde, die was braucht, war es ein bisschen kritisch. Natürlich auch für die Ärztin, das war schon auch nicht mehr gedauert nach 72 Stunden. Das hat sich durch die EU ein bisschen geändert mit dem Arbeitszeitgesetz, wo es dann auch da ein bisschen besser geworden ist, aber auch da wieder. Nicht? Was wird bezahlt als Grundgehalt? Nicht? Kann man davon leben? Wenn man jetzt davon ausgeht, wer in Wien eine Wohnung braucht, na, der hat ein bisschen ein Problem, eine leistbare Wohnung zu finden, vor allem am Anfang der Karriere. Also da, wie gesagt, zurück an den Staat, und man braucht wirklich viele Menschen, die guten Wollens sind, um da wieder mal was Neues zu machen. Und ich glaube eigentlich, und wieder mal um uns zu loben als UGÖ, als Unabhängige, wir haben die Chance, genau das einzufordern. Weil wir sind also in dem Sinne wirklich unabhängig. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass uns die ÖVP, SPÖ, sonst jemand den Geld haben, abtritt. Von denen kriegen wir Gott sei Dank nichts. Und damit können wir aber auch Menschen für uns gewinnen. Und wenn je mehr Menschen dann quasi diese Ideen vertreten, wie auch wir sie vertreten, kann man vielleicht doch was bewegen in der mittelfristigen Perspektive. Kurzfristig sicherlich nichts. Ne? Wir werden das Problem haben, wenn ein Flugzeug im Sturzflug ist, selbst wenn man dann abbremst, man sackt weiter durch und erst später gewinnt man wieder Höhe. Ne? Also wir können nur versuchen, das Abfangen früh genug einzuleiten.
Das war schon fast das perfekte Schlusswort. Nein, weil's exemplarisch eben aus dem Gesundheitswesen dorthin geleitet oder hinzeigt, wo die Probleme wirklich sind. Die Tatsache, dass sich der Staat aus seinen Kernkompetenzen seit gut 15 Jahren zurückzieht und mittlerweile so weit zurückzieht, dass das ganze Ding sozusagen zu resetten relativ schwierig werden wird, weil die Expertise fehlt, weil die Strukturen fehlen. Das ist etwas, was für mich im Gesundheitswesen evident ist. Und ich bin jetzt kein Pessimist, aber ich beginne mir langsam, um meine Gesundheitsversorgung in meiner Pension Sorgen zu machen. Ich sag's, wie es ist. Und ich glaube, das sollte man schon zum Anlass nehmen, auch über die anderen Bereiche, die du angeschnitten hast, Ingo, entsprechend doch laut zu sagen, da gibt's ein veritables Problem. Und man braucht auch eine gewisse Verwaltung eines Sozialstaates, weil sonst funktioniert das eben nicht. Und die Gedankenwelten mit jedem Couleurwechsel Ministerium komplett umzufärben, was im Gesundheitsministerium mehrfach passiert ist, und Strukturen zu zerlegen, dass das Ministerium de facto jetzt vielleicht von der medizinischen Seite ein bisschen besser aufgestellt war. Dafür hat es eine Logistik gehabt, das einen wirklich zum Speiben war. Schlagwort Corona-Verordnungen. Ja, das passiert dann halt.
Jetzt muss ich mich gleich einschalten. Warum? Ich kenne durch meine Frau einiges an Juristinnen und Juristen im Gesundheitsministerium, ne? Das sind nämlich die armen Schweine gewesen. Ja. Nämlich warum? Das Kabinett hat sich ständig verewigen müssen. Die Juristinnen, die ich persönlich kenne, haben also bei der Pressekonferenz geschaut, um Informationen zu bekommen. Ne? In dem Augenblick, wo die Kamera aus war, haben die Tasten gekaut, damit sie das umsetzen in logistische Rahmen, haben es dann quasi abgeschickt Und auf dem Weg zum Kabinett und aus dem Kabinett sind 98.000 Veränderungen gemacht worden, die weder verfassungskonform waren, noch irgendeiner gesetzlichen oder medizinischen Norm entsprochen haben, nicht? Und am Ende steht dann ein Herr Anschober dort und sagt, ja, das hat dann meine Juristin verbrochen. Also eine Schweinerei an den Beamtinnen und Beamten, ja, weil das Kabinett eine Schattenherrschaft aufbaut. Und wie gesagt, wir haben Management by Jeans, die größten Nieten sitzen an entscheidenden Stellen. Und vor allem da auch, wie du vorhin richtig gesagt hast, es fehlt uns in diesen Dingen an Expertise, nicht uns, sondern den Menschen an Expertise. Wir geben diese Verantwortung an frei bezahlte Wahnsinnige ab, nicht? Und die sind nicht einmal schlecht. Und wenn sie einen Fehler bauen, dann kriegen sie einen nächsten großen Posten. Ne? Aber wir, die wir in der Struktur verbleiben, haben das Problem, das Ganze irgendwie, nicht das Problem, wir wollen es zwar ausmerzen, aber auch bei uns, wir schaffen es ja nicht mehr, weil ganz einfach weniger Leute da sind, weniger Möglichkeiten da sind. Ne? Und wie du gesagt hast, ich habe auch Angst. Wenn ich mir jetzt da anschaue, was teilweise aus dem Medizinstudium rauskommt, ne? Denke ich mir, Alter, der verschreibt mir ein Medikament, ich habe Angst, da sterbe ich lieber freiwillig, ne? Weil die ja in Teilbereichen eine schlechte Ausbildung haben. Ist nicht die Schuld der Personen, die durchs System laufen. Ne? Aber wenn ich daran denke, Samstag Kremser Uni, habe ich jetzt da auch Schwierigkeiten mit Doktoratsstudium Medizin. Die Siege Freud Uni hat Schwierigkeiten mit dem Masterstudium, weil was nicht passt. Ne? Was ist da los? Ne? Die Studentinnen und Studenten sind dann nicht so schlecht als früher. Ja, in Teilbereichen vielleicht schon, okay. Aber das System macht sie schlecht. Ne? Und die werden auf uns losgelassen. Ne? Ich meine, Entschuldigung, wenn ich das falsche Medikament bekomme, das war es dann für mich, Kappe ab zum Gebet, ne?
Ja.
Schade und traurig, ne?
Ja, korrekt. Gut. Also ich wäre am Ende. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Hoffentlich nur bei den Ausführungen.
Nein, man könnte natürlich über das Thema unendlich lang weiterreden und ich glaube nur, dass durchaus Chancengleichheit sehr wohl einer der Lösungsansätze ist, das Gesundheitswesen wieder auf Vordermann zu bringen. Wiewohl wir zuerst noch nachsacken und ich fürchte, dass es ziemlich knirschen wird zwischendurch. Zeitfenster 5-6 Jahre. Vielleicht wird es dann besser, aber da muss man jetzt anfangen. Und ich sehe da halt relativ wenig, ehrlicherweise, wenn ich in mein Bundesland schaue und wenn ich in die anderen Bundesländer hineinschaue, was sich dort so abspielt, dann denken die alle ziemlich ähnlich. Und da gibt's nichts mit Gegensteuern. Da sind wir eher wieder bei diesem lustigen Plan in der Steiermark, gab es im Jahr 2006, interessanterweise auch Chancengleichheit, den berühmten Kehrer-Plan. Das war der Vorstandsvorsitzende der Steiermärkischen Krankenanstalten GmbH damals. Und der hat lapidar mal von sich gegeben, 4 Spitäler sind genug. Und den setzt man möglicherweise gerade um. Und das macht mich wenig glücklich. Gerhard, du winkst zum Abschied, oder wie?
Na, ich möchte einen Wunsch ans Christkind noch äußern zum Schluss. 3 Punkte. Ich wünsche mir, dass man in erster Linie das bestehende Personal, den Staff, wurscht ob ganztags beschäftigt oder Teilzeit beschäftigt, in den Fokus stellt, um sie zu unterstützen, um Arbeitssituationen zu schaffen, die bewältigbar sind und die sie auch gerne machen. Es kann nicht sein, dass man neue Mitarbeiter mit Prämien anwirbt, die bestehenden Mitarbeiter, die durch die Pandemie und große Krisen der letzten Jahre geführt haben, außen vor lässt und im Grunde sagt, naja, ein Dankeschön ist eigentlich eh schon zu viel, nicht dankt ist gut genug. Ja, das ist eine Art und Weise, wie man nicht umgehen kann, dass man hier das Personal zwischen noch nicht Angestellten und Angestellten einfach auch gegenseitig aufbringt und dividiert. Ich wünsche mir auch für die neuen Mitarbeiter, dass sie nach einer Einschulungsphase wirklich schnell zum Stammpersonal werden, um hier unbefristete Dienstverträge zu bekommen, dass sie auch Entwicklungskarrieremöglichkeiten haben, je nachdem, wie sie das wollen, möchten und können. Und als drittes wünsche ich mir, was kurz als Thema angeschnitten worden ist, dass in allen Berufen es durchgängige Ausbildungsmöglichkeiten gibt, die zu einer Höherqualifizierung führt. Wir haben es seinerzeit sehr gut gehabt, berufsbegleitend vom Sanitätshilfsdienst hin zum Diplomkrankenpfleger, Diplomkrankenschwester. Das waren wunderbare Leute, die da rausgekommen sind, weil sie aus den unterschiedlichen Arbeitswelten sehr, sehr viel auch soziales Wissen gehabt haben von den Arbeitsbedingungen der einzelnen Berufsgruppen. Das gehört gefördert und das gehört bei den Pflegeassistenten, Pflegefachassistenten und diplomierten Personal unbedingt auf dem schnellsten Wege umgesetzt, um hier die Pflege nicht weiterhin in einzelne Subgruppen auseinander zu dividieren. Das sind meine drei Wünsche ans Christkind. Vielleicht kann man hier zum Pfingstenbereich, das Tag der Erleuchtung, hier schon erste Ansätze zusammenbringen.
Danke, Gerhard. Na, schauen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut. Alexandra.
Ja, also ich habe bei weitem nicht so schöne Worte wie der Immo und der Gerhard. Aber das, was ich so heraushöre, ist jetzt abgesehen von der Chancengleichheit an sich, was ja natürlich sowieso die erste Forderung sein müsste. Wir haben zurzeit das Motto, wir brauchen ganz schnell Lehrer und Lehrerinnen, deshalb machen wir die Ausbildung kürzer. Das artet dann darin aus, dass die Schülerinnen nicht mehr so gut unterstützt werden, sage ich jetzt einmal. Auf der anderen Seite hören wir von den Universitäten, dass Studierende kommen, bei unserem Freund, dem Christian, Mathematik-Studium anfangen und, sage ich jetzt einmal übertrieben, nicht einmal 12 mal 12 im Kopf rechnen. Also auch da, weiß ich nicht, fließt uns das Wissen davon, werden die jungen Leute nicht dementsprechend mehr ausgebildet, dass sie dann auch weitergehen können? Passen alle Curricula nicht, weil entweder sind sie zu anspruchsvoll, dass sich die Leute denken, das will ich nicht studieren, ist mir zu anstrengend. Oder eben bei den Lehrerinnen kriege ich es halt jetzt gerade so mit, es wird so zusammengekürzt, die haben ja überhaupt keine Chance, das alles zu lernen, um gute LehrerInnen zu sein, weil sie keine Zeit haben dazu. Also ja, ich weiß jetzt nicht genau sozusagen, wie ich wieder zurückkomme, aber ich denke mir, wenn es an den Ausbildungen scheitert, wie soll es dann weitergehen? Weil selbst wenn wir den Leuten dann gutes Geld zahlen, aber können sie einfach nicht mehr das leisten, was früher gut ausgebildete Menschen geleistet haben. Versteht ihr, worauf ich hinaus will?
Leider.
Oh ja. Zu gut. Ingrid, bitte.
Ja, na, vielen Dank, dass ich da heute dabei sein durfte. Es war wirklich voll interessant, dazu zu hören. Ich bin ja neu im Referat für Gleichbehandlung und es war wirklich total spannend, dazu zu hören, mit welchen Problemen ihr euch da im Gesundheitswesen herumschlagt. Ich komme ja selber aus der Pädagogik und also aus dem Lehrerwesen und die Alexandra hat mir da gerade einige Dinge gesagt, die ich wirklich voll unterstreichen kann. Aber für mich ist das jetzt so interessant gewesen, dass sie wirklich auch die Probleme so gleichen. Ja, es ist egal, in welchen Bereich man schaut, das ist irgendwie enorm. Anfangs, wie Sie eh schon gesagt haben, vor dem Problem mit der ausgelagerten Reinigung, das ist in Schulen genau dasselbe wie in die Krankenhäuser offensichtlich, ja. Und auch das, was für mich dann auch dazu kommt, diese fehlende Solidarität mit diesen anderen Menschen, die eigentlich dieselbe Arbeit machen, das treibt irgendwie nur einen Keil zwischen Menschen, die eigentlich dieselbe Arbeit machen und gleich behandelt werden sollten, ja. Also somit wirklich nochmal sage ich herzlichen Dank, dass ich da dabei sein durfte. Und wie gesagt, ich bin wirklich noch immer ganz baff, dass das in jedem Bereich dasselbe ist. Danke, so wäre ich allen.
Ich bedanke mich auch.
Herzlichen Dank, dass ich auch da teilnehmen durfte und danke dem Eiko für die perfekte Vorbereitung.
Ja, bedanke mich. War eine spannende Diskussion. Ich hoffe, dass wir da vielleicht auch als unabhängige Gewerkschaft da wirklich was weiterbringen können, weil ich glaube schon, dass das eines der zentralen Themen ist, wie man sozusagen diese Krisensituationen, in die wir jetzt gesellschaftlich auch hineinzurutschen beginnen, vielleicht irgendwie versuchen kann, ein bisschen abzufahren. Vollständig wird es uns eh nicht gelingen, solange eben der Mainstream in die Richtung geht, dass man halt in 4 Jahresabschnitten oder besser 5 Jahresabschnitten zu denken beginnt, die dann halt 3,5 Jahre dauern und dann ist Wahlkampf. Da wird nichts weitergehen in diesem Land und darauf sollte man, glaube ich, hinweisen, weil wir ja doch ganz gern eigentlich in einem prosperierenden, relativ sicheren Land weiterleben wollen oder alt werden wollen, wenn es leicht geht. Und da scheint manches jetzt momentan den Bach hinunterzugehen. Und wenn wir da unsere Stimme entsprechend erheben, vielleicht hört wer irgendwer was. Das wäre jetzt so mein Schlusswort als kleines Mitglied der Bundesleitung. Bedanke mich für die Diskussion und verabschiede mich und wünsche allen einen schönen Abend. Gerhard, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und man sieht sich demnächst.
Ein U-Goethe-Café zum Thema Chancengleichheit im Gesundheitswesen. Utopie oder realisierbare Forderung? Moderation: Oberarzt Dr. Eiko Meister und Magister Gerhard Mariacher. Betriebsräte am LKH Universitätsklinikum Graz. Im Gespräch: Christoph Kreiner, Ingo Hackel, Ingrid Gaschall, Alexandra Hammer und andere. Eine Aufnahme des Livestreams vom 18. April 2023.